Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute zu Gast in unserer Sendung ist das Gesicht von letzter Woche, der uns durch die Wahlen begleitet hat. Es ist Urs Gehriger, der Auslandreporter der Weltwoche, wieder zurück in der Schweiz mit wichtigen Erkenntnissen. Lieber Urs, ich habe heute gelesen, beziehungsweise schon gestern kam die Meldung rein, dass Trump nun alle Swing States gewonnen hat, also klar und deutlich diese Wahl in den USA gewonnen hat. Was ist für dich mit ein bisschen Distanz das Fazit dieser US-Wahl? Wie lautet deine Haupterkenntnis aus Amerika?
Zuerst einmal müssen wir zur Kenntnis nehmen, dürfen wir zur Kenntnis nehmen, das ist ein Sieg von Trump und seinen Leuten auf ganzer Linie. Was heißt das? Sie haben das Volksmeer, er hat das Weiße Haus selbstverständlich erobert, er hat den Senat erobert und es geht noch um ein paar Stimmen, dann hat er auch das Repräsentantenhaus. Da bin ich überzeugt, dass er das schaffen wird. Ein Sieg auf ganzer Länge, die ihm dann erlaubt, in seinen nächsten 2 Jahren bis zu den Zwischenwahlen eigentlich sogenannt durchzuziehen. Er hat keine Hindernisse auf seiner Strecke in diesen 2 Jahren. Und es ist also, obwohl er nur noch eine Amtszeit hat, ist es alles andere als ein lame duck Präsident, sondern einer, der jetzt wirklich mit voller Kraft seine Agenda umsetzen kann. Und wie ich höre, wird er auch die ersten 100 Tage dazu nutzen wollen, wirklich mit Vollspeed, quasi in or lightning speed sogar, eigentlich diese Agenda dann eben durchzuführen. Ich denke, was einfach wichtig ist zu sehen in diesem Zusammenhang, man hatte ja bis zum Wahltag hatte man das Gefühl, das werde ein ganz enges Rennen. So hatten auch die Meinungsumfragen, die waren eigentlich alle so, haben so ausgesehen. Und wie wir jetzt feststellen, ist der Sieg viel deutlicher, als man erwartet hat. Was heißt das nun? Trump war vor 4 Jahren war er am Boden. Er war absolut zerstört. Er musste sich zurückziehen, hat noch moniert, dass er habe Wahlfälschung gegeben. Vielleicht hat es die gegeben, aber er konnte es nicht beweisen. Er zog ab mit bildlich gesprochen eingezogenem Schwanz. Jetzt totale Umkehr. Was ist eigentlich passiert? Ich denke, wenn man die beiden Wahlsiege vergleicht, 2016, das war der Mittelfinger einer Mehrheit der Amerikaner gegenüber dem System, gegenüber den Demokraten etc. Heute ist es nicht, wie oft die Zeitungen jetzt schreiben hier, das war eine Niederlage von Harris, sie hat eigentlich verloren und nicht Trump hat gewonnen. Das stimmt so nicht. Amerika hat Trump und den Trumpismus umarmt. Also das zeigt sich durch das ganze Land, sogar in Kalifornien. Im superlinken Kalifornien haben 40% für Trump gestimmt. Und das heißt, dass eigentlich diese sogenannte Deep State und diese Vernichtungskampagne, die brutal geritten wurde, über Jahre mit Justizverfahren etc., die hat beim Volk nicht verfangen. Das heißt, Amerika, die Amerikanerinnen und Amerikaner lassen sich von den Medien und vom Establishment offenbar nicht diktieren, was sie zu denken haben. Das war eigentlich eine sehr erfrischende Erkenntnis und es stimmt auch zuversichtlich für die Zukunft, dass eigentlich das Volk irgendwie eine gewisse Vernunft an den Tag legt, trotz dem Stahlgewitter, das da von allen Seiten gekommen ist.
Man muss es noch ein bisschen deutlicher herausarbeiten. 2020, am 6. Januar 2021, war Trump nicht nur am Boden, er hatte alle gegen sich. Die eigene Partei, die Medien sowieso, das Establishment, ja die ganze Welt. Er hatte die Justiz gegen sich. Mit dem Hauptargument, er sei gegen die Demokratie, will die Demokratie abschaffen. Was bedeutet nun diese Wahl 4 Jahre später für die Demokratie, vielleicht sogar für die ganze Welt? Was bedeutet dieser Sieg von Donald Trump für die Staatsform Demokratie auf dieser Welt?
Also zum Ersten kann man sagen, das amerikanische System funktioniert. Es ist also nicht irgendwie, Trump ist nicht ein Usurpator. Wie er sich damals verhalten hat, an dem 6. Januar, das ist sehr umstritten. Es gibt sehr viele, auch sehr loyale Leute zu ihm, die auch sogar am 7. Januar damals den Rücktritt aus der Administration gegeben haben. Also da gibt es bestimmt Zweifel. Aber als Ganzes funktioniert Amerika als System und wie gesagt, das Volk lässt sich nicht vormachen, wie man zu denken hat. Und auch wenn eine so massive Kampagne im Gang ist, wie sie es war, nicht nur in Europa, aber auch in Amerika, hat das offenbar, gab es Gründe, für ihn zu wählen. Die Gründe sind primär mal die Wirtschaft. Man hat sich einfach daran erinnert, dass unter Trump 4 bis mit Abstrich Covid-Zeit sehr gute Jahre waren. Man wusste, man hat die Grenzen wurden besser gesichert, die waren nicht zu, nicht ganz sicher, wie er das eigentlich versprochen hatte. Also diese Mauer wurde nicht gebaut oder nur zum Teil gebaut. Und vor allem auch die Welt, das war einfach ein ruhigerer Ort. Es war, und nach dieser Vergangenheit sehnte man sich, und man muss auch eines noch beachten. Er hat zugewonnen bei Hispanics besonders, auch bei Schwarzen, bei besonders schwarzen Männern. Und das zeigt auch, dass hier ein Wertewandel wieder im Gang ist, weil es geht nicht nur um die Wirtschaft, es geht auch um Werte. Man wurde von sozialen Medien, von Medien und von der Regierung, besonders von der Biden-Regierung, wurde diese woke Politik mit dieser Genderismus wurde so gepusht, dass die Leute genug hatten davon. Sie sehnen sich eigentlich wieder an ein traditionelles Familienbild. Und das heißt nicht, die Frau ist zu Hause und der Mann arbeitet, überhaupt nicht. Aber dass es einen Mann und eine Frau gibt, das ist der Normalfall. Und nicht diese ganze 47 oder 74 Gender, die es sogar auf Facebook oder wo gibt. Also man will zurück zum Common Sense, auch hier zur Vernunft. Und das ist ja eine Korrektur. Das heißt ja immer, Amerika geht voraus und besonders in den kulturellen Dingen und Europa folgt. Es ist zu hoffen, dass auch bei uns jetzt wieder einigermaßen Vernunft einkehrt.
Wie stabil ist sein Rückhalt innerhalb der Republikanischen Partei? Wie geeint sind diese Republikaner heute? Was weißt du da über eine Partei, die ja auch immer wieder für Schlagzeilen sorgte, für Überläufer, für Leute, die sich gegen Trump stellten. Wie sieht das heute aus?
Die Partei ist so geeint wie wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht mehr. Weil Trump hat, wenn einer so gewinnt, so solid gewinnt, das war kein Erbschutzsieg, aber ein solider Sieg, dann sind die Zweifler, wie es gab ja eine Nikki Haley, die hat sich dann auch ganz klar hinter ihn gestellt im Wahlkampf. Es gibt hier im Moment gibt's keine andere Fraktionen, Neocons oder wie die alle heißen, die irgendeinen Gewicht, ein größeres Gewicht darstellen. Die gibt es noch, aber sie sind im Moment von der Bildfläche mehr oder weniger verschwunden. Also Trump hat diese Partei neu formiert, hat ihnen ein neues Leben eingehaucht.
Du warst als einziger Journalist oder nahezu einziger Journalist, warst du so nah bei Trump und seiner Entourage wie niemand. Du warst mehrmals dieser Tage in Mar-a-Lago im Hauptquartier in Florida. Sag uns, wie läuft dieses Spiel um diese entscheidenden Posten aktuell ab? Ist da ein unglaubliches Kopf-an-Kopf-Rennen im Gange, ein Scharmützel, zeigen sich da Grabenkämpfe? Wie nimmst du da diese Stimmung wahr? Was passiert da hinter den Türen, wo sonst kein Journalist rankommt?
Es war sehr interessant, zuerst einmal die Wahlnacht dabei zu sein in diesem Ballsaal. Soweit ich gesehen habe, war kein einziger anderer Journalist weltweit drin. Auch bei Fox, von Fox habe ich niemand gesehen. Also wenn ich mich irre, war die Weltwoche wirklich da allein auf weiter Flur. Auch mit Live-Schaltungen damals mit dir zusammen. Das war die Nacht. Und dann am Tag danach konnte ich zurückkehren. Ich war da am Nachmittag um 4 Uhr, ging ich durch die Pforten wieder rein und das war ein ganz anderes Bild. Der Ballsaal war schon aufgeräumt, überall Sicherheitspersonal postiert, Ruhe, Sonnenschein. Trump saß auf seiner Veranda zusammen mit Elon Musk. Beide Telefone in der Hand, neben Musk sein Sohn, den er schon an der Gala dabei hatte. Und sie waren in tiefen Gesprächen, waren Gespräche vertieft. Und rundherum waren Leute, die mutmaßlich zum Kabinett gehören oder zumindest große Unterstützer sind. Das war eine Art, man kann das vergleichen mit einem Bienenstock. Also da sind die Bienen hereingesummt, zu diesem Bienenkönig in diesem Fall. Und haben da Botschaften deponiert, die haben sich wieder entfernt und gesammelt. Also es war ein riesiges Summen, auch ein Summen von den Telefonen. Das Ganze trotz einigermaßen geordneter Ruhe, aber es war faszinierend zu sehen, einfach zu beobachten, welche namhaften Leute da jetzt einfach in einer Lockerheit, aber auch in einer Angespanntheit, weil viele von ihnen haben ja Ambitionen, die möchten jetzt dabei sein. Auf den zweiten Blick, mit den Gesprächen, die danach folgten. Ich habe engen Kontakt mit verschiedenen Leuten, die als Strippenzieher gelten, die jetzt die Weichen stellen möchten. Da stellt man fest, der Vergleich mit dem Bienenstock hinkt, weil es sind eigentlich verschiedene Raubvögelschwärme, die einander auch bekämpfen. Ich habe vorhin gesagt, dass die Partei geeint sei. Das ist sie. Aber innerhalb dieser roten Partei, roter Farbe der Republikaner, gibt es natürlich jetzt auch ja, Machtkämpfe. Es gibt verschiedene Fraktionen, es sind eher die Leute, die wirklich die Armee also nicht zurückziehen möchten, aber nicht intervenieren möchten. Dann gibt es andere, sagen wir, eine gewisse Intervention braucht es international. Es gibt Grenzfragen. Also das erste große Thema wird sein, dass er illegale Migranten zurückschaffen wird. Wer übernimmt dieses Amt? Und natürlich auch, wer ist der Gatekeeper? Wer ist die Person, die Leute in die Administrationen lässt? Es gibt circa 4000 Posten zu besetzen innerhalb der nächsten Wochen. Das ist also eine Riesenaufgabe. Entsprechend kann man sich eben diese Summen oder diese Flügelschläge, jetzt um das Mar-a-Lago, muss man sich so vorstellen.
Jetzt haben wir da eine Handvoll oder mehr als eine Handvoll wahnsinnig interessante und auch entscheidende Leute in diesem Mar-a-Lago. Auf den Bildern, die du uns da zugeschickt hast, haben wir da gesehen. Zum einen Trump selbst, dann Elon Musk, dann hatten wir aber auch Kennedy, hast du uns da präsentiert. Wir hatten Tucker Carlson, hatten wir da mal immer wieder gesehen. Konntest du mit irgendjemandem sprechen? Weißt du irgendetwas eben aus nächster Nähe von Trump, wie es weitergeht vielleicht? Was konntest du da aufschnappen?
Ja, das war interessant, weil die Leute, die waren ja tatsächlich dann am Tag dann auch alle da. Und Tucker Carlson kenne ich ja persönlich, war bei ihm schon im Studio. Wir haben mehrere Interviews geführt und das war natürlich eine freudige Begrüßung. Es blieb beim Smalltalk bei diesen Gesprächen. Also man hat dann nicht vertieft diskutiert. Ganz interessant war Bobby Kennedy, also der Junior, der da kam. Wir haben uns am Abend auch vorher gesehen, der kannte mich noch und sagte, hey, how is it going? Und dann habe ich ihm die Hand gedrückt und der hat so einen richtigen Schraubstock-Handgriff. Und dann habe ich so ein bisschen zum Abfedern, habe ich ihm an die Schulter gelangt. Und das ist wirklich, der hat einen Oberarm, einen Bizeps und der Mann ist 70. Und dann habe ich gefragt, Bobby, how do you keep in shape? Wie halten Sie sich so fit? Und dann sagt er gleich, und was machst denn du? Ja, ein bisschen Radfahren. Dann fragt er mich, wie alt bist du? 58. Die nächsten 12 Jahre, die werden knüppelhart, hat er gesagt, weil man natürlich sich umso mehr trainieren muss, um dann noch fit zu bleiben. Er ist wirklich topfit. Es wird ja ihm nachgesagt, dass das hat Trump gesagt auf der Bühne bei der Siegesfeier, Bobby is going to keep America fit again or healthy again. Also er wird bestimmt einen Posten bekommen, der mit der Gesundheit zu tun hat. Wie gesagt, diese Leute, die Jordan Peterson, der Philosophen, Psychologe, hat sie ja die X-Men genannt. X auch eine Anlehnung an das neue Twitter von Elon Musk. Also Elon Musk, Bobby Kennedy, Tulsi Gabbard auch eine wichtige Figur. Tucker Carlson. Ich denke, diese Leute werden wichtige Positionen bekommen, allerdings wahrscheinlich nicht in der Administration selbst, also nicht Außenminister, Pentagon-Chef und so weiter, also die Schlüsselposten, aber sie werden ganz wichtige Funktionen einnehmen. Möglicherweise Tulsi Gabbard wird eine sein, die ehemalige Demokratin, frühere Abgeordnete aus Hawaii, selbst eine Veteranin, möglicherweise irgendwo in der Sicherheitspolitik. Also, wie gesagt, das ist alles noch in the making, das ist noch im Prozess. Das ist, wie gesagt, das sind die wichtigsten Positionen. Die werden jetzt bestimmt und eine ist ja schon bekannt, zumindest die von der Stabschefin. Interessanterweise eine Frau, dem Mann, den man immer nachgesagt habe, er habe Angst vor starken und intelligenten Frauen, wählt zum ersten Mal in der US-Geschichte eine Frau auf den Posten der Stabschefin. Ganz enorm wichtige Funktion, die ist immer um den Präsidenten herum, die sagt, wer reinkommt, wer nicht. Also die wird eine ganz wichtige Rolle spielen.
Die ganze Welt, vor allem aber auch ganz Europa, rätselt ja, was Trump macht hinsichtlich des Krieges in der Ukraine. Weißt du da, gibt es belastbare Aussagen, was er machen wird, wie er vorgehen wird? Ist das ein Thema überhaupt in Mar-a-Lago? Was hast du da aufgeschnappt?
Es ist durchaus ein Thema. Also Kriege, man weiß, dass Trump hat wiederholt gesagt, das Sterben muss ein Ende haben. Und er hat auch gesagt, unter mir wäre der Krieg nie ausgebrochen. In den 4 Jahren, als er Präsident war, hat tatsächlich Putin Gewehr bei Fuß gehalten und es gab keinen Krieg. Aber es geht bestimmt darum, eben diesen Krieg möglichst bald zu beenden oder zu einem Waffenstillstand zu führen. Wie das genau aussehen wird, das wissen wir nicht, das kann ich auch nicht wissen, aber es gibt Indizien. Also erstens, genau zu diesem Zeitpunkt, als ich da war, wurde das erste Telefonat mit Selinski, der offenbar angerufen hat, und dann hat Trump auch Elon Musk, der neben ihm saß, ihn ans Telefon gegeben, ist ja wichtig. Elon Musk hat mit seinen Starlinks dafür gesorgt, dass das Internet aufrechterhalten wurde für die Ukrainer. Insofern eine sehr wichtige Unterstützung für die Ukrainer. Aber wie das weitergeht, wissen wir nicht. Wir wissen allerdings, oder zumindest wir, die Weltwoche hat einen Blueprint gedruckt, schon vor einiger Zeit. Und damals ging es Trump, das war noch im Amt, vor 4 Jahren ging es darum, dass man eine Demarkationslinie schafft innerhalb der Ukraine, also die Ostteile an Russland gehen und der Westen bleibt ukrainisch, ein Großteil. Mehr oder weniger entspricht das der Front jetzt, mehr oder weniger. Aber dazu gehören massive Sicherheitszugeständnisse an die Ukrainer. Nicht eine NATO-Mitgliedschaft, aber doch eine sehr starke, sagen wir, Unterstützungsgarantien. Und wir werden sehen, ob er das wieder aufnimmt. Möglicherweise ist das heute Geschichte. Aber man sieht daran, dass er schon früh in diese Richtung gearbeitet hat.
Es gab ja eben einen Artikel im Wall Street Journal, der sagt, dass der NATO-Beitritt der Ukraine aufgeschoben werde als quasi Konzession an Russland, zudem ein Waffenstillstand. Ist das ein realistisches Vorgehen? Kommt das aus der Administration oder der zukünftigen Administration Trump? Hältst du das für realistisch?
Ich denke, wie gesagt, auch da wissen wir es nicht. Ich denke, man kann die Russen nicht so leicht aus diesen Ostgebieten zurückdrängen. Da haben sie Fakten geschaffen. Man muss sagen, Völkerrechtswidrig, das sind internationale Grenzen, die man achten muss nach gemäß Völkerrecht. Das hat er nicht gemacht, er hat die kriegerisch erobert, aber manchmal muss man sich auch ins Faktische schicken. Um einen Frieden zu machen, könnte ich mir vorstellen, dass eben im Austausch mit massiven Militärgarantien man schließlich nach einem Prozess auf diese Gebiete verzichten wird. Wie gesagt, das übersteigt meine Kenntnis und ich halte es lieber beim Faktischen und von daher würde ich nicht mich da jetzt auf die Äste hinauslassen, aber der Wille ist ganz klar zu spüren. Man will diesen Krieg beenden. Das ist wichtig. Und ein anderer Punkt vielleicht auch noch. das Riesenlamento, das man immer wieder hörte, und die Vorwürfe an Trump, er würde den Westen und die NATO im Stich lassen. Das ist, da bin ich überzeugt, das ist nicht so. Das hat er auch 4 Jahre nicht gemacht. Er hat die Europäer von ihnen gefordert, dass sie auch diese Lasten mittragen. Die Amerikaner sollen nicht alles bezahlen. Und das ist ja jetzt auch großmehrheitlich geschehen. Also die Wehre, das wurden aufgefahren. Aber ich denke nicht, dass sich der NATO den Rücken kehren wird. Also das waren von mir aus gesehen absolut übertriebene Vorwürfe an Trump.
Was erwartest du in den kommenden Tagen? Wie geht es jetzt in unmittelbarer Zukunft weiter?
In den nächsten Tagen werden die wichtigsten Posten besetzt. Es geht um den Außenminister. Daher gibt es drei Kandidaten, unter anderem Rick Grenell, das war der ehemalige Botschafter Trumps in Deutschland. Interessant, der ist auch sehr involviert in Ukraine, sagt man, also um dort eine Lösung zu finden. Und dann Marco Rubio, der Senator aus Florida. Ihm wird nachgesagt, dass er enge Beziehungen hat zu Susie Wiles, also der Stabschefin, und dass sie möglicherweise dort ein Trumpfass ausspielen wird, um ihn in diese Position zu haben. Jetzt sind wir also schon mitten in diesen Gerüchten. Wer wird jetzt hier welchen Posten bekommen? Pentagon-Chef ist natürlich wichtig, also der Verteidigungsminister. Aber es gibt noch zahlreiche andere Posten, die man jetzt besetzt, die in den nächsten Tagen bekannt werden. Und darauf können wir gespannt sein, weil aus dem kann man ja dann ein bisschen lesen, in welche Richtung es gehen wird.
Was ist das Interessanteste, was du in den letzten Tagen in gesamthaft Amerika oder in Mar-a-Lago spezifisch erlebt hast?
Zwei Sachen. Diese aufgeregte Ruhe, die dieses Epizentrum der Macht ausstrahlt. Ich meine, es ist tatsächlich faszinierend, in die Herzkammer der Weltpolitik zu schauen, weil die liegt jetzt nicht mehr, schon jetzt nicht mehr in Washington, D.C. im Weißen Haus. Die liegt in Mar-a-Lago auf diesem Patio, auf dieser Veranda und diesen unzähligen Räumen. Und wenn man dort sich bewegt, wie gesagt, eine leicht nervöse, aber doch trotzdem gelassene Stimmung. Und das ist das eine. Und das andere ist, wenn man dann dieses Summen ein bisschen hinter sich lässt und mal schaut, was eigentlich passiert ist, dann, ja, für Leute wie mich, die ganz klar, aus dem haben wir nie ein Geheimnis gemacht, aber gemacht, auch auf konservativer, republikanischer Seite sind, die auch ja, große Stücke halten auf der ersten Amtszeit von Trump. Ich denke, da kann die Welt mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Ich denke auch, die Europäer werden sich langsam ein bisschen abregen. Sie werden immer noch gegen Trump sein. Auch unsere Zeitungen und Medien, die ja wahnsinnig gegen ihn geschossen haben, den Mann in den Dreck gezogen haben. Also das geht von unserem Staatsfernsehen, SRF, bis zu der NZZ. Das hat mich gewaltig enttäuscht, dass diese Zeitung zum Teil sehr mit niedrigem Niveau Kampagne gemacht hat gegen Trump. Ich denke, da wird jetzt eine gewisse Nüchternheit zurückkehren. Man wird den Mann nicht umarmen, wie die Amerikaner das gemacht haben jetzt bei dieser Wahl. Aber ich denke schon, eine gewisse Nüchternheit wird einkehren. Und ich hoffe, wir alle werden das Beste daraus machen, weil das ist schon, ich denke, gerade für die Schweiz. Ich habe ja in Mar-a-Lago gleich am Mittwoch mit dem ehemaligen Botschafter Ed McMullen ein Interview geführt. Ich habe gesehen, dass die NZZ heute das auch noch gemacht hat und mit dem ähnlichen Inhalt. Ist gut, wenn sie hier jetzt auch ein Fenster zur nüchternen, zur nüchternen Lagebeurteilung öffnen. Aber was er gesagt hat, ist ganz wichtig. In meinem Interview hat er gesagt, wir, nicht nur wir, auch Donald Trump baut auf die Schweizer Neutralität. Und nicht, wir respektieren, es ist nicht nur so, dass wir sie respektieren, wie wir alle Staaten, die Souveränität aller Staaten respektieren, sondern wir brauchen die Schweizer Neutralität. Und ich denke, nach den letzten Monaten und Jahren, wo wir wirklich Raubbau vollbracht haben an dieser Neutralität, ist das auch hier ein ermunterndes Wort, wieder zurückzukehren zu einer Rolle, wo wir wirklich möglicherweise Mittelaustragungsort von Konferenzen, zur Schlichtung beitragen können? Ich denke, all diese Zeichen, die direkt kommen aus dem Epizentrum der Macht, via dem ehemaligen Botschafter von Trump, der im ganzen Wahlkampf na jetzt täglich mit ihm zusammen ist oder mit ihm telefoniert. Ich denke, das stimmt zuverlässig.
Und um nochmals zu verdeutlichen, wie nah du an diesem Epizentrum der Macht warst, du hast mir, als wir dieses Interview gestartet haben, wo es noch nicht aufgezeichnet wurde, hast du mir ein Souvenir gezeigt, das so mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit kein einziger Journalist auf dieser Welt hat. Zeig es doch uns vielleicht auch kurz in die Kamera, was du da mitgebracht
Im
hast.
Voraus muss ich sagen, das Souvenir, das haben tatsächlich viele andere Journalisten auch, wenn das kommt nicht aus Mar-a-Lago, sondern aus dem Convention Center, wo Trump gefeiert wurde. Das ist der sogenannte Victory Hat. Ausnahmsweise nicht Made in China, sondern Made in America natürlich. Und das ist der Victory Hat. Aufgestickt, die Nummer 47, der neue Präsident. Wie gesagt, das gibt ein paar hundert von denen, auch auf den Köpfen von einigen Journalisten, wenn sie ihn denn tragen, ich weiß es nicht. Aber immerhin ein kleines Souvenir.
Lieber Urs, nochmal herzlichen Glückwunsch, dass dir das gelungen ist, so nah an den 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten heranzukommen. Vielen Dank für deine Insights und Updates. Wir haben das sehr geschätzt. Ihnen danken wir ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Weltwoche Daily Spezial. Ganz herzlichen Dank.